Ja, herzlich willkommen zum heutigen New Leadership Podcast. Und wie immer habe ich einen spannenden Gast. Sie hat nachhaltiges Konsumentenverhalten studiert und darin auch promoviert, wenn das richtig ist. Ich schaue mal, ob sie nickt. Ah, sie nickt. Wunderbar. Hat 6 Jahre lang in der Geschäftsleitung des Arbeitgeberbewertungsportals Kununu gearbeitet und ist heute Chief Commercial Officer bei Solar. Solar. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst kannst du mich später noch korrigieren, ist ein Energie-Startup, das 2016 mit der Vision gegründet wurde, allen Menschen auf der Welt grünen Strom zugänglich zu machen. Und dazu möchte man auf jedes Dach eine Solaranlage bauen. Und seit der Gründung haben Solarkundinnen bereits 23,8 Millionen Kilowattstunden Ökostrom produziert. Und das entspricht fast 9000 Tonnen eingesparten CO2. Und sie ist bei Solar nicht nur, um den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen, sondern auch, um neue Maßstäbe im Rahmen von New Work zu setzen. Herzlich willkommen, Sarah Müller.
Jetzt Hallo. Bist du dran. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Sarah, wie spricht man die Firma richtig aus? Habe ich's?
Solar.
Solar oder Zola?
Solar mit Z.
Zola, also gut, bei Zola. Na, siehst du, da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, schön, dass du da bist. Was hat dich denn heute schon im Job motiviert, wenn du an den heutigen Tag denkst?
Ich hatte heute ein super gutes Bewerbungsgespräch und als Arbeitgeber bewirbt man sich ja auch natürlich bei den Mitarbeitenden. Und ich hatte eine Kandidatin, die war so von Zola begeistert, dass ich sagen würde, die könnte wahrscheinlich Employer Branding für uns machen, weil sie echt mir Zola verkauft hat und nicht andersrum.
Ja, das ist natürlich super. Also das heißt, du warst ganz inspiriert von dem, was sie über eure Firma erzählt hat.
Ich war ganz inspiriert, genau, was sie über uns erzählt hat und warum sie so interessiert daran ist, bei uns zu arbeiten.
Ja, das ist ja perfekt. Also Mitarbeitende sollen ja immer auch Botschafter der eigenen Marke sein, ne? Von daher klingt es vielversprechend, ne?
Absolut.
Und sag mal, was machst du eigentlich am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
Wenn ich nicht arbeite, dann liebe ich das Theater und deshalb ist es natürlich auch sehr, sehr schön, dass ich hier auch im letzten Jahr nach Berlin gezogen bin, wo es ganz tolle Möglichkeiten dafür gibt.
Und es ist auch mit deinen Arbeitszeiten einigermaßen kompatibel, das Theater?
Ab und zu mal um 20 Uhr ins Theater zu gehen, das lässt sich einrichten.
Sarah, sag mal, wenn du Führung in einem Satz definieren solltest, was würdest du sagen, was wäre dieser Satz?
Führung heißt für mich, erfolgreiche Teams aufzubauen.
Erfolgreiche Teams aufzubauen. Okay, also hast den Fokus wirklich auf dem Teamgedanken dann.
Und also klar geht es auch darum, die Mitarbeiter erfolgreich zu machen, aber am Ende ist es, glaube ich, auch eine wichtige Rolle der Führungskraft, nicht nur auf die einzelnen Mitarbeiter zu schauen, sondern eben genau auch zu sagen, wen brauche ich denn im Team und wie gestalte ich denn das Team, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.
Also auch so ein bisschen systemischer Blick darauf, passen die Leute zusammen und können die gemeinsam dann mehr Potenzial entfalten als die Summe des Einzelnen sozusagen.
Absolut.
Ja, super, da werden wir später bestimmt auch noch mehr drüber sprechen. Aber ich will noch mal kurz ein bisschen sowas zu deinem Werdegang oder deiner Historie gerne besprechen. Du hast ja im nachhaltigen Konsumentenverhalten promoviert. Was kann man sich da genau drunter vorstellen?
Das ist das spannende, nachhaltiges Konsumentenverhalten. Das kombiniert eben moralisches, prosoziales Verhalten und ökonomisches Verhalten. Also was habe ich zum Beispiel mir angeguckt? Ich glaube, wir alle kennen solche Aktionen von Unternehmen. Ich kaufe ein Produkt und dadurch wird gleichzeitig was gespendet, wo du eben genau das hast. Ne? Es ist was sehr Ökonomisches, eine ökonomische Entscheidung zu sagen, welches Produkt kaufe ich. Aber wenn es mit einer Spende gekoppelt wird, dann habe ich ja plötzlich ganz viel prosoziales Verhalten in dieser Aktion und ich habe mir halt angeguckt, genau, wo diese beiden Welten aufeinandertreffen, wie verhalten sich eigentlich Konsumenten da, warum tun sie etwas und was sind denn da die Treiber, wie man eben auch Konsumenten dazu bewegen kann, nachhaltiger zu konsumieren.
Ja, ist ein total spannendes Thema. Also das heißt, wie kann man sozusagen den guten Zweck auch noch als ein Anreizsystem nutzen? Und
Absolut.
was ist da so im Wesentlichen bei rausgekommen, wenn du deine Promotion in einem Satz wiedergeben solltest?
Oh,
Was wäre
in
da das
einem Satz.
wesentliche Ergebnis?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man es eben sehr, sehr, also das Gute, was man da tut, muss sehr, sehr persönlich sein. Was eben nicht funktioniert, ist, wenn Unternehmen global galaktisch damit werben, welchen Impact sie haben oder eben, was sie an Nachhaltigkeitssachen tun, sondern das Wichtige ist wirklich, dass ich als Konsument verstehe, was ist denn mein persönlicher Impact und was kann ich denn jetzt mit meinem Handeln bewirken. Und genau, ich glaube, das ist die Kernessenz gewesen.
Dass es wirklich nahbar ist oder dass man auch die Geschichte dahinter kennt und dann genau weiß, in dieses Projekt oder für diese Leute wird dann meine Spende quasi genutzt. Ist es das? Also
das ist es, genau. Also was passiert mit meiner Spende oder wenn wir es jetzt zum Beispiel auf Zola übertragen, du hast ja am Anfang schön gesagt, was wir als Unternehmen schon erreicht haben, gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen. Aber eigentlich ist das Wichtige, wirklich zu verstehen, ich als Eigentümer einer Solaranlage, wie viel Strom habe ich denn produziert? Wie viel CO2 habe ich vermieden? Und am besten noch das Ganze eben weniger abstrakt zu machen, sodass wir mittlerweile zum Beispiel wirklich sagen, was heißt denn die CO2-Reduktion in gefüllten Heißluftballons, also halt wirklich sehr, sehr klar und transparent machen, was ist denn mein persönlicher Beitrag, den ich durch mein individuelles Verhalten leisten kann.
Das finde ich ja spannend, wie ihr das macht, weil wir versuchen ja auch, oder ich versuche ja beruflich auch Strategie immer greifbar zu machen und das heißt immer so merkwürdige Bilder oder merkwürdige Analogien zu finden, im Sinne von wirklich, dass sie im Gehirn was auslösen und im Gehirn auch verhaften, ne?
Absolut.
Ja, und du hast, glaube ich, in Hamburg promoviert, oder? Studiert zumindest, ja.
Genau.
Und dann bist du nach Wien gezogen, ne? Oder irgendwann bist du zumindest in Wien gelandet, in der Geschäftsleitung von Kununu. Was genau macht denn das Unternehmen? Ich glaube, einige kennen es, aber für die, die vielleicht noch nicht davon gehört haben, dass du da nochmal kurz sagst, was ist denn deren Geschäftsmodell eigentlich?
Klar, das sind zum Glück deutlich weniger, die Kununu nicht kennen heute, als im Vergleich, als ich damals dort gestartet habe. Aber Kununu ist Europas größte Arbeitgeberbewertungsplattform. Das heißt, Mitarbeitende bewerten auf Kununu ihre Arbeitgeber, zum Beispiel wie die Kommunikation ist, welche Benefits es gibt, wie das Führungsverhalten ist. Also ich denke, wir alle kennen das von Restaurants und Hotels, wo wir auch sagen, wie hat das Essen geschmeckt? Wie war der Service? Und das Gleiche macht Kununu für Arbeitgeber, um eben diesen sehr intransparenten Blick, den wir ja alle nicht haben, weil wir natürlich den Arbeitgeber, bevor wir dort sind, nicht kennen, etwas transparenter zu machen.
Ja, ich kann bestätigen aus meiner Projekterfahrung, dass das wirklich ein sehr mächtiges Portal ist, ne? Also, dass viele Arbeitgeber das sehr ernst nehmen, was da geschrieben wird. Und wenn sie da irgendwie Kritik ernten, dann das auch wirklich was auslöst, weil es eben so transparent ist und weil da dieser Wert der Transparenz wirklich greifbar wird, auch für Menschen, die sich orientieren am Arbeitsmarkt. Wie bist denn du zu Kununu gekommen?
Tatsächlich bin ich in einer ganz spannenden Phase in das Unternehmen gekommen, als die Gründer das Unternehmen gerade verlassen haben. Insofern in sehr, sehr turbulenten Zeiten bin ich dort eingestiegen und hatte eben die Mission, vor allen Dingen die Mitarbeiterseite wachsen zu lassen. Also zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass mehr Mitarbeitende auf Kununu ihr Feedback teilen, das auch wirklich nutzen, weil ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst. Kununu kann natürlich nur einen Impact haben, wenn es für die Mitarbeitenden relevant ist, dann, und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade beschrieben hast, dann wird es eben auch für die Arbeitgeberseite relevant.
Und war es eine gute Zeit da?
Absolut. Ich glaube, es ist ein super spannendes Thema. Es hat sich, glaube ich, auch in den 6 Jahren ganz viel verändert. Also als ich bei Kununu gestartet bin, war der Wunsch der Arbeitgeber oder die Hoffnung noch immer, das ist was irgendwie wieder weggehen wird und worum ich mich im besten Fall nicht kümmern muss. Auch heute kriegt Kununu noch immer zahlreiche Anwaltsschreiben von Unternehmen, die ihre Bewertungen da nicht stehen haben möchten. Aber ich glaube, der Umgang von Arbeitgebern mit der Transparenz hat sich deutlich geändert. Und in der Zeit hat sich natürlich im ganzen Bereich New Work extrem viel getan. Ich glaube, Unternehmen ist auch immer klarer, dass die sich bei den potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen bewerben und nicht andersrum. Insofern war es auf jeden Fall eine spannende Zeit, in der sich die Arbeitswelt auch deutlich geändert hat.
Ja, und das ist natürlich echt toll, wenn man in einer Firma arbeitet, der wirklich so einen Standard setzt. Und wie du sagst, einen Standard, der dann auch nicht mehr wegzudenken ist. Und was ich natürlich besonders spannend dran finde, wenn wir uns über Leadership und New Work unterhalten, du warst da ja quasi echt an der Quelle, quasi am Röntgengerät, wo man so in den Arbeitsmarkt reinschauen kann und auch in die, ja, echt in die Psychologie und das, was Menschen motiviert, antreibt, aber auch frustriert. Und hattest du ja die ideale Fundgrube, um rauszukriegen, was Angestellte am Arbeitsplatz motiviert oder was sie sich von guter Führung erwarten. Was waren denn da so zentrale Erkenntnisse für dich?
Also klar, Dökonunu hat über 5 Millionen Bewertungen, insofern einen riesen Datenschatz, aus dem man da schöpfen kann. Und ich glaube, die zentralen Erkenntnisse sind, und eigentlich fand ich das Überraschende, ist, das schlecht bewertete Kriterium auf Kununu ist Kommunikation. Und wenn man überlegt, wie viel Unternehmen eigentlich investieren in interne Kommunikation und dieses Thema, und das ist das, womit die Mitarbeitenden am Ende am unzufriedensten sind, war das extrem spannend. Und ich glaube, das Zweite, was spannend war, ist zu sehen, wie wichtig das ganze Thema Flexibilität für Mitarbeitende ist. Und ich glaube, das haben wir in den letzten 2 Jahren der Pandemie natürlich extrem viel diskutiert, aber auf Kununu konnte man schon vorher sehen, dass auch ohne diese Pandemie die Themen, wo arbeite ich, wann arbeite ich, das waren, was die Mitarbeitenden sich schon vorher gewünscht haben. Und wenn man den letzten 2 Jahren etwas Positives abgewinnen will, dann ja genau, dass sich da sehr, sehr viel in Richtung Wünsche der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer geändert hat.
Ja, ich glaube, das war ein riesiges gesellschaftliches Transformations- und Change-Projekt. Und wie du sagst, ich glaube auch, da ist viel passiert, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, gerade so viele Führungskräfte in Unternehmen. Aber ich finde nochmal diesen Aspekt der Kommunikation sehr interessant. Ich meine, einer meiner Lieblingssprüche ist auch, Kommunikation scheitert immer. Die Frage ist nur, auf welchem Niveau. Also Kommunikation ist, glaube ich, echt was sehr Komplexes, weil ja natürlich jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt, reagiert auf Wörter unterschiedlich, verbindet da unterschiedliche Dinge mit. Aber was ist denn so deine Erklärung, wieso Kommunikation in Unternehmen scheitert oder woran liegt es da im Wesentlichen? Konntest du da ein bisschen tiefer gehen und irgendwelche Muster erkennen?
Also in meiner Wahrnehmung ist das Hauptthema, dass sich viele Unternehmen noch immer vor Transparenz scheuen. Also genau wie du sagst oder wie ich auch beschrieben habe, viele wünschten sich, es würde sowas wie Kununu gar nicht geben. Und ich sehe es auch bei Zola jetzt, wir nutzen zum Beispiel ein internes Mitarbeiterumfragetool, wo wir wirklich einmal im Monat gucken, was sind denn die Themen in den Firmen. Und das, so ein Angebot hatten wir auch mit Kununu, und wie viele Firmen sich echt scheuen, sowas überhaupt einzuführen, wo ich immer sage, Mensch, die Themen sind doch da. Der Vorteil ist, dass du dann als Company auch weiß, dass diese Themen da sind. Aber ich glaube, da hast du gefühlt noch immer das Thema, dass Arbeitgeber sehr bedacht sind, was teile ich, wann teile ich, wie viel teile ich, anstatt da die Transparenz und Klarheit herzustellen, die sich die Mitarbeitenden wünschen.
Ja, also das ist auch was mir auffällt, dass dann so viele wohl meinen, was man nicht sieht, das sei dann auch nicht existent. Dabei ist ja eigentlich nichts schlimmer als der Kaffeeküchenklatsch und die Interpretation und Deutung irgendwo in der Cafeteria beim Essen. Kann man da nochmal tiefer fragen, was meinst du, wovor haben die Unternehmen da Angst? Haben die da Angst, dass es irgendwie verbindlich wird oder dass man dann eben tatsächlich drauf reagieren muss oder?
Ich glaube, das ist es. Klar, wenn ich es öffentlich mache, wenn ich es teile, wenn Mitarbeitende wissen, dass auch die Firma weiß, dass es ein Thema ist, dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Solange das nur Rumoren in der Kaffeeküche ist oder eben nicht, sag ich mal, im Licht und offen, hast du immer als Option als Option die Möglichkeit, ich kümmere mich halt nicht drum oder ich tue so, als gäbe es das Thema nicht. Aber das ist ja eigentlich aus meiner Sicht das Schlimmste, was du als Company machen kannst, zu wissen, da ist ein Thema und die Augen dafür zu verschließen. Aber ich glaube, es ist genau das. In dem Moment, in dem ich diese Themen offen und transparent mache, muss ich natürlich reagieren oder zumindest mal sagen, wie gehe ich denn damit um? Und das ist, glaube ich, das, wovor sich viele Unternehmen scheuen, dann da eben auch verantwortlich gemacht zu werden, zu sagen, wie gehen wir denn jetzt mit den Themen um, die die Mitarbeitenden hier umtreiben.
Ja, man kann sich dann eben nicht mehr so schön Geschichten erzählen und selber was einreden, wie es eigentlich ist, sondern man sieht dann tatsächlich, wie der Status quo ist. Und das ist natürlich hart, ist aus meiner Sicht auch eine echte Führungskompetenz, damit klarzukommen, dass man die Dinge immer so sieht, wie sie sind und nicht so, wie man sie gerne hätte.
Absolut, aber ich glaube, der Riesenvorteil ist ja, du kannst darauf reagieren. Ne? Wenn du, wenn du eigentlich, weil bis der Flurfunk bei dir manchmal ankommt als Führungskraft, da ist es ja eigentlich häufig schon zu spät. Insofern ist es aus meiner Sicht viel, viel besser. Du weißt eigentlich sofort, dass es da ein Thema gibt, weil häufig kann man da ja noch sehr viel besser mit umgehen, als wenn irgendwie Themen dann so eine eskalative Wirkung bekommen, dass sie bis zu dir gespült werden.
Eben die Fallhöhe ist dann nicht so hoch. Ne? Man sieht Dinge früher und dann ist es vielleicht noch ein kleines Problem und das kann man dann vielleicht auch mit einer kleinen Intervention oder mit der richtigen Kommunikation dann wieder auf einen guten Weg bringen.
Und ich glaube, das andere, es bringt halt auch ganz viel Demokratie ins Unternehmen. Ne? Sonst hörst du halt auch häufig die Themen von den Mitarbeitenden, die vielleicht am lautesten sind oder die sich überhaupt äußern. Und wenn du natürlich solche Themen auch systematisch misst und als Unternehmen weißt, siehst du ja am Ende auch genau an den Reaktionen der Mitarbeitenden, das ist jetzt eigentlich ein Thema, das hier zwei Leute umtreibt oder treibt das 100 Leute bei uns in der Company um.
Und also Demokratie ist natürlich spannend, ja, auch ein Thema, wo mich tatsächlich auch deine Meinung interessiert, wie viel Demokratie vertragen Mitarbeitende? Also wollen die das wirklich alle, so die totale Demokratie? Oder finden Mitarbeitende nicht, ist auch manchmal ganz gut, geführt zu werden, also dass jemand anders Entscheidungen für sie trifft? Und generell, was brauchen aus deiner Sicht Mitarbeitende, um Motivation und Sinn am Arbeitsplatz zu empfinden? Also so als Fazit deiner 6 Jahre und 5 Millionen Bewertungen, die du ja alle sicher persönlich durchgelesen hast.
Dafür gab es zum Glück ein Team, das einen Großteil davon gelesen hat. Aber klar habe ich da ein paar Erkenntnisse mitgenommen. Also ich glaube, wie viel Demokratie verträgt ein Unternehmen? Das hängt, glaube ich, massiv vom Unternehmen ab. Und ich glaube aber auch, das ist bei Mitarbeitenden tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns in einer Arbeitswelt entwickeln, wo du Mitarbeitenden immer mehr Autonomie und Gestaltungsfreiheiten geben musst. Und insofern, glaube ich, dass es ein total relevantes Thema für Arbeitgeber ist. Und wenn du mich fragst, was brauchen denn Mitarbeitende, um motiviert zu sein, dann ist es meiner Erfahrung nach wirklich ein Purpose. Also zu verstehen, was mache ich hier und warum mache ich das, aber auch, wer sind wir denn als Unternehmen und wo wollen wir hin? Also da einfach sehr viel Klarheit über das Warum. Ich glaube, das Zweite, was nach wie vor total relevant ist, ist das Thema Wertschätzung. Also auch irgendwie für das, was ich da mache und all die Zeit und Arbeit, die ich investiere, die Wertschätzung zu bekommen. Und das Dritte, wenn du auch wieder auf die Kununu-Daten guckst, was ist denn das bestbewertetste Kriterium? Der Kollegenzusammenhalt. Also in jedem Fall das Gefühl zu haben, ich arbeite hier in einem Team, in dem ich gerne arbeite.
Ja, und das ist ja spannend, weil das ja quasi wieder so ein bisschen der Beweis dafür ist, dass das, was du über Führung ganz am Anfang gesagt hast, dass da was dran ist, dass so dieses Gefühl, in einer Gemeinschaft zu sein, Teil eines Teams zu sein, dass das was extrem Motivierendes dann ganz offensichtlich hat. Ne?
Absolut.
Und gab es irgendwelche Erkenntnisse in den 6 Jahren, die dich besonders überrascht haben?
Ich glaube, was mich total überrascht hat, ist eben, wie wichtig wirklich schon immer das Thema Flexibilität war, aber auch was das heißt. Also ich glaube, wenn wir darüber sprechen, denken wir eben immer an Arbeitszeit, an Arbeitsort. Wenn du auf die Kununu-Daten geschaut hast, was wünschen sich denn Mitarbeitende von ihrem Arbeitgeber? Also was sind wirklich die Filterkriterien, die sie gesetzt haben? Dann war das erstens flexible Arbeitszeit, zweitens Homeoffice, aber das dritte war, kann ich meinen Hund mit zur Arbeit bringen? Insofern glaube ich genau diesen Anspruch an einen Arbeitgeber zu sagen, ich möchte, dass ich meine Arbeit bestmöglich mit meinem Leben vereinbaren lässt. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und das Zweite, was war, glaube ich, eine der häufigsten Bewertungsüberschriften, der Fisch stinkt vom Kopf. Also wirklich genau, was wir immer so als Redewendung sagen, das stimmt, glaube ich, total, wo auch, glaube ich, Führungskräfte ganz oft nicht realisieren, dass das, was sie tun oder denken, was dann vielleicht auch keiner mitbekommt, sehr wohl extrem relevant ist und halt einfach einen riesen Impact in der Gesamtorganisation hat. Und klar, das Dritte, was schon überraschend war, ist, wie wenig Arbeitgeber sich denn dieser Transparenz dann auch gerne stellen oder sich eigentlich überlegen, wie kann ich denn das wertvolle Feedback, das ich da bekomme, auch nutzen, um ein besserer Arbeitgeber zu werden.
Ja, ich finde es total spannend, was du sagst, auch dieses Thema, der Fisch stinkt vom Kopf und dass viele Führungskräfte sich wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, wie sie wahrgenommen werden, weil das ist auch echt ein großer Teil meiner Arbeit, Menschen klarzumachen, wie andere sie wahrnehmen und dass das Fremdbild und das Eigenbild halt überhaupt nicht übereinstimmt und dass meistens mein Gegenüber immer mehr über mich weiß, als ich mir gerade selber eingestehe, weil der sieht meine Mimik, der sieht meine Gestik, der sieht, hört meine Stimme und wenn ich meine, ich erzähle irgendwas total souverän, obwohl ich nicht dran glaube, dann glaube ich, sind wir Menschen tatsächlich extrem geschult, gerade wenn eine Führungskraft ist ja immer wichtig, da hängt ja auch viel von meiner Zukunft, von meinen Erwartungen dran, dass man da sehr, sehr sensibel ist, rauszuhören, ist das jetzt stimmig und authentisch oder ist da irgendwas im Busch? Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, und du bist dann aber trotzdem von Kununu weggegangen und zu Zolar gewechselt. Was hat dich dazu bewogen?
Für mich war es total wichtig, auch wenn es natürlich nicht einfach war, Kununu nach so viel Zeit und so ein schönes Thema dann zu verlassen. Aber was mir eben extrem wichtig war oder warum ich auch zu Zolar gegangen bin, ist wieder einen ganz, ganz starken Purpose zu haben. Also zu wissen, was mache ich hier eigentlich jeden Tag und was ist der Impact davon. Und das Zweite, warum Zolar, weil es mir halt wahnsinnig Spaß macht, wirklich was aufzubauen, was zu gestalten. Und da sind wir natürlich mit Zolar gerade genau in dieser Phase, wo man ein gesamtes Team und ein gesamtes Unternehmen gemeinsam mit den Teams aufbauen kann. Und das war das, was mich extrem gereizt hat.
Also wofür ich dich natürlich schon ein bisschen beneide, ist, dass ihr euren Purpose tatsächlich sekundengenau auf eurer Webseite messen könnt. Das heißt, ihr seht immer genau, wie viel Ökostrom haben wir jetzt schon produziert mit unserer Kundinnengemeinschaft und ihr seht, wie viel CO2 wurde dadurch eingespart. Das ist natürlich in anderen Branchen schwieriger, ne? Da kann man das nicht so schön messen, aber das finde ich super. Und du hast ja gesagt, eben dich hat auch gereizt, sozusagen die Situation, in der das Unternehmen Zolar da gerade war. Du nennst dich ja auch als Expertin für exponentielle Wachstumsphasen. Ja, was bedeutet das eigentlich, exponentielle Wachstumsphasen und was ist da deine Expertise? Worauf kommt es da an?
Was bedeutet das? Klar, es bedeutet extrem schnelles Wachstum, aber eben auf allen Ebenen. Also wenn du schaust mit Zolar, wir haben uns im letzten Jahr, was die Ergebnisse angeht, vervierfacht. Wir haben allein in diesem Monat 10-mal so viele Anfragen gehabt für Solaranlagen, wie wir noch vor einem Jahr hatten. Das heißt, klar, einmal wächst das Business, aber was damit eben auch einhergeht, ist, dass die Organisation extrem schnell wächst. Als ich vor einem Jahr bei Zolar angefangen habe, waren wir 150 Mitarbeitende, jetzt sind wir 350 Mitarbeitende, also haben uns auch da mehr als verdoppelt in einem Jahr. Und insofern ist das, was für mich das exponentielle Wachstum heißt. Und was braucht es in diesen Phasen? Aus meiner Sicht gibt es da drei Sachen. Das eine, du musst halt extrem flexibel sein und wirklich sehr, sehr schnell agieren und reagieren. Ich glaube, das Zweite ist, du musst dir eben überlegen, wie nehme ich denn in so einer schnellen und turbulenten Zeit auch das Team immer mit auf diese Reise. Und ich glaube, das Dritte, was extrem wichtig ist, ist, wie schaffe ich es aber trotz dieses schnellen Wachstums eben den Purpose und die Kultur aufrechtzuerhalten und da eben auch nicht irgendwie das, was das Unternehmen eigentlich ausmacht, aufzugeben in dieser schnellen Wachstumsphase.
Also, ja, flexibel und schnell. Also ich habe auch so meine Erfahrung mit schnell wachsenden Unternehmen. Das artet ja auch schnell in Aktionismus oder Chaos oder gefühlte Anarchie aus. Gibt es da irgendein Geheimrezept, wie man flexibel und schnell sein kann und trotzdem strukturiert auf ein Ziel hinarbeiten? Weil ich glaube, damit könntest du Unsummen verdienen, wenn du dieses Geheimrezept jetzt mit vielen verzweifelten Führungskräften teilst.
Also, ich glaube, die Antwort ist tatsächlich einfach, aber die Umsetzung ist die schwierige. Ich glaube, in meiner Erfahrung ist das, was es braucht, eben ganz viel Fokus, weil genau das, ne, du kannst halt 1000 Dinge machen und es gibt jeden Tag 5 mögliche Optionen und Chancen, die du ergreifen kannst. Und ich glaube, da halt sehr, sehr klar sein in dem, okay, was machen wir? Und das Schwierige ist ja dann aber genau das, was machen wir? Was heißt das denn auch? Was machen wir denn nicht? Also Fokus heißt für mich immer, Dinge nicht machen, die man eigentlich gerne machen würde. Und ich glaube, dass genau trotz all den Dynamiken, die dann das Unternehmen hat, klar fokussiert zu sein, ist das extrem wichtige und eben auch, und da sind wir wieder beim Thema Klarheit und Transparenz, eben genau das auch in der Kommunikation immer klar zu machen, warum machen wir das und was machen wir und was machen wir auch nicht. Und da eben auch nicht nur, weil sich mal die Dinge ändern, jeden Tag das wieder über den Haufen zu werfen. Ich glaube, das ist das Wichtige, was man eben nicht machen sollte.
Aber da ist natürlich das Spannende, also ich glaube, ich kenne viele Führungskräfte, die sind super im Fokussieren, die fokussieren sich nur alle 2 Tage auf was anderes. Wie macht ihr das? Also sagt ihr, wir setzen jedes Vierteljahr einen Fokus in der Geschäftsleitung oder jeden Monat oder habt ihr da einen gewissen Rhythmus, wie ihr da vorgeht?
Wir steuern tatsächlich unsere Company mit OKRs, was ja auch viele Firmen mittlerweile machen, also mit Objectives und Key Results. Und wir haben einmal wirklich für Solar und das Unternehmen schon ganz klare Ziele für das Jahr definiert. Also was wollen wir mit Solar in diesem Jahr erreichen? Aber genau dann machen wir mit den ganzen Teams quartalsweise eine Planung. Was sind denn jetzt die Schwerpunktthemen und die Ergebnisse, die wir wirklich in dem Quartal gemeinsam angehen wollen?
Das freut mich ja, dass das bei euch auch funktioniert, weil ich bin auch großer Fan von dieser quartalsweisen OKR-Logik und bei denen, die das dann tatsächlich ernst nehmen, funktioniert das auch. Ne? Mir fällt nur auf, dass es eben da auch ganz stark um die Einstellung geht. Ne? Es gibt auch viele Teams, die machen das quartalsweise, aber 3 Tage nach dem Target-Setting haben sie im Kopf dann halt trotzdem wieder eine andere Priorität und das heißt, da auch dran zu bleiben, ist sicher eine große Kunst.
Ich sage ja, die Umsetzung ist in der Regel das Schwierige und nicht das, was das Richtige ist, was man tun sollte.
Das stimmt, ja. Ich bringe immer das Beispiel, wenn man jemanden fragt, wie man sich gesund ernährt, ich glaube, jeder Mensch, wenn du ihm 5 Minuten Zeit gibst, schreibt er dir schon die vernünftigen und richtigen Sachen auf den Zettel. Wenn man dann guckt, wie die Leute so aussehen teilweise oder wie sie sich tatsächlich ernähren, dann merkt man, dass das tatsächlich eine Kunst ist, zwischen diesem Wissen und der Umsetzung dann auch konsequent zu sein. Ne?
Absolut.
Du hast dann noch gesagt, Team mitnehmen. Was ist da so entscheidend, das Team mitzunehmen? Also was würdest du sagen, was sind da so die wesentlichen Hebel?
Ich glaube, das ist halt genau, wo du sagst, was passiert, wenn man das nicht macht, dann entsteht halt Chaos. Und ich glaube, dann entsteht eben auch genau die Unzufriedenheit bei den Mitarbeitenden zu sagen, hey, ich weiß eigentlich gar nicht, wo wir hinwollen. Gefühlt ändert sich hier alle 2 Tage was. Und ich glaube, wo sind da die Hebel? Das eine eben regelmäßige und ganz, ganz klare Kommunikation. Und ich glaube eben gerade in wachsenden Organisationen auch nicht zu erwarten. Ne? Es gibt halt keine Überkommunikation in der Regel, nicht zu erwarten, weil ich das jetzt einmal geteilt oder gesagt habe, ist es auch bei allen anderen angekommen. Also ich glaube, dieses Auch wenn es ein altes Tool ist, aber sich immer wieder bewusst machen, wo bin ich denn in der Change-Kurve und wo sind die Menschen, denen ich das gerade jetzt erzähle. Und zu sagen, das mache ich im Zweifel auch nicht einmal, sondern mehrmals. Ich glaube, das ist total relevant.
Also du meinst, auch die tibetanische Gebetsmühle kann für Führungskräfte manchmal ein gutes Vorbild sein.
Ich glaube, da ist es genauso, wie du sagst, dass man unterschätzt, ne, dieses, wie viel weiß mein Gegenüber über mich? Und ich glaube, bei dem, wenn es dir so vorkommt, als hättest du es zu oft gesagt, ist das in der Regel genau das richtige Maß an Kommunikation und Wiederholung, die es braucht.
Ja, finde ich total spannend. Und dann natürlich sowas Purpose und Kultur. Das ist ja so ein Begriff, also das finde ich auch manchmal in meinem Job schwierig, wenn man so Unternehmen in Transformationsprozessen begleitet, dann heißt es, wir brauchen mehr Purpose, wir brauchen eine andere Kultur. Das ist ja immer sehr schwer zu greifen. Was sind da aus deiner Sicht so die Anpackpunkte, also wo man sowas wirklich greifbar und erlebbar machen kann?
Also ich glaube, Purpose ist, glaube ich, eine Herausforderung, den zu schaffen, weil da bin ich bei dir. Ich glaube, da ist natürlich, sind Unternehmen einfach mit sehr unterschiedlichen Purposen ausgestattet und den irgendwie künstlich zu kreieren, ist meiner Erfahrung nach eine Herausforderung. Ich glaube, was das Thema Kultur angeht, ist mein Learning, das ist halt auch, und ich meine, da erzähle ich dir, glaube ich, nichts Neues, nichts. Das kann man auch in einem gewissen Maße nur ändern. Ich glaube, da ist eben mal ganz viel, was einfach eine Organisation an Kultur mitbringt. Und was ich gelernt habe, ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, wer sind wir, aber auch, wer sind wir nicht. Und ich glaube, das ist was Unternehmen meiner Meinung nach ganz häufig nicht machen, weil du versuchst dann immer, gerade wenn du an Employer Branding denkst, viel zu erzählen, was sind wir denn alles und was machen wir denn alles. Ich glaube, es hilft da aber auch ganz klar zu sein, was ist denn nicht Teil unserer Kultur oder was wollen wir denn auch nicht haben und wer sind wir auch nicht.
Ja, und ich finde es spannend, was du sagst, eben zu sagen, wer sind wir nicht und nicht, wer wollen wir sein. Also ich habe auch oft das Gefühl, es wird einfach, es gibt eine reale Kultur und jeder sieht, wie die Kultur ist, aber das, was dann erzählt wird, was die Kultur sei, ist eigentlich nur wishful thinking. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, dann wird es auch nicht glaubwürdig. Also wahrscheinlich ist es wirklich auch wichtig, über das zu sprechen, was man täglich sieht und vielleicht für selbstverständlich hält, aber sich das immer wieder auch bewusst zu machen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst bei Kultur, das Selbstverständliche quasi in Worte zu fassen und dann erstmal zu erkennen, ja, vielleicht sind ja doch auch manche Muster dabei, die wir irgendwie bewusst auch mit bestimmten Interventionen oder mit bestimmten Veränderungen dann auch tatsächlich brechen können oder durch oder auflösen können. Und da war natürlich so eine Krisensituation wie in den letzten 2 Jahren teilweise ja ganz hilfreich, aber es war auch eine Zeit, da ist dieses Thema New Work plötzlich so als Containerbegriff wieder ganz groß hochgekommen. Also plötzlich haben alle von New Work geredet und ich finde es eben spannend, weil das ist ja so ein Begriff wie Weltfrieden und weiß Gott was, da kann man eigentlich reininterpretieren, was man will. Was macht für dich denn eigentlich die Essenz von New Work aus?
Für mich ist New Work selbstbestimmtes und sinnstiftendes Arbeiten.
Sag mal, über Sinnstiftung haben wir schon ein bisschen geredet. Selbstbestimmtheit, was ist da so das Wesentliche?
Ich glaube, und das ist genau wie du sagst, ich glaube, das ist, wo sich einfach in den letzten 2 Jahren extrem viel getan hat. Dieses Selbstbestimmt, eben es wird mir nicht vorgegeben, wann ich wo zu arbeiten habe oder auch dieses, was, wie ich meine eigene Arbeit organisiere, sondern da einfach den Mitarbeitenden zuzutrauen, zu sagen, am Ende kommt es auf das Ergebnis drauf an und wie du da hinkommst, das weißt du im Zweifel besser als die Führungskraft oder das Unternehmen. Und ich glaube, das Zweite auch abzuweichen von diesem, es ist ja alles einheitlich für alle und jeden Mitarbeitenden geregelt, wann sie, wo sie zu arbeiten haben. Ich glaube, das sind da die 2 Kernthemen für mich beim Thema Selbstbestimmtheit.
Ja, mir gefällt dieser Begriff, wo du gesagt hast, zuzutrauen und am Ende zählt das Ergebnis, weil das ist mir aufgefallen, dass damit tatsächlich viele Menschen gerade in Führungsrollen Probleme haben, Vertrauen zu geben, wenn sie ihre Schäfchen nicht um sich haben und nicht jeden Tag sehen. Ich glaube, das hat auch recht viel mit dem Gehirn zu tun, weil natürlich, wenn man im Büro ist und man sieht, ah, die sind alle mein Team und jeder arbeitet, dann ist im Gehirn einfach, man sieht die Technik und es ist präsent, während wenn man dann zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt und starrt ins Leere oder in die grüne Landschaft oder auf seinen Rechner, dann haben, glaube ich, viele tatsächlich diesen Kontrollverlust und haben so das Gefühl, wo sind die alle, was tun die eigentlich?
Ich glaube, das Interessante ist ja, jeder, der mal wie ich für Online-Plattformen gearbeitet hat, weiß ja, dass die Mitarbeitenden, nur weil sie im Büro sind, auch nicht unbedingt die ganze Zeit arbeiten, sondern sicherlich auch mal die ein oder andere Sache machen.
Ja, und ich glaube, es gibt ja viele Tätigkeiten, da hatte ich jetzt gerade gestern ein Gespräch, gerade wenn Leute konzeptionell arbeiten müssen, sie müssen auf Ideen kommen. Wenn du da im Großraumbüro sitzt, ich meine, es kann 10-mal besser sein, du bist zu Hause, trinkst einen Kaffee und gehst joggen und bist in der Natur und da kommen dir die guten Ideen. Das ist ein viel inspirierenderes Umfeld vielleicht, als irgendwo im Stau zu stehen und dann in einem Bürogebäude zu sitzen. Aber wie sieht denn deine Vision für eine optimale Arbeitsumgebung und auch Zusammenarbeitskultur bei Zolar aus? Also was willst du da erreichen? Wie sollen die Leute zusammenarbeiten, dass du sagst, da hast du so ein bisschen das verwirklicht, was du vielleicht auch im Kopf hast?
Ich glaube, total wichtig ist eben, dass man sich als Team begreift und auch als Team agiert. Ich glaube, was es aber auch braucht, ist eben das ganze Thema ganz klar, es gibt irgendwie klare Verantwortlichkeiten und jedem ist eben auch klar, was ist mein Beitrag, was ist aber genauso auch meine Verantwortung. Aber wir lassen eben den Mitarbeitenden genau auch die Autonomie, selbst zu ihren Ergebnissen zu kommen und selbst das, wie komme ich denn dahin, herauszufinden.
Und ihr habt eine Unternehmenszentrale in Berlin. Wo findet ihr eure Mitarbeitenden und was machen die sozusagen im Homeoffice und gibt es bestimmte Anlässe, wo ihr auch dann wirklich in Präsenz zusammenkommt, weil du sagst, da ist es total wichtig, dass wirklich auch alle mal vor Ort sind. Wie geht ihr damit um?
Also wir heiern mittlerweile wirklich deutschlandweit. Das haben wir letzten Sommer entschieden, weil wir, glaube ich, alle gesehen haben, dass es durchaus funktioniert, wenn wir nicht immer alle brav im Büro sitzen. Insofern suchen wir unsere Mitarbeitenden in ganz Deutschland, haben aber natürlich auch ein Office in Berlin. Das heißt, jeder, der sagt, das ist ein Umfeld, das ich brauche oder wo ich gerne arbeite, kann natürlich ins Büro kommen. Aber wir machen genau, was du sagst. Wir versuchen natürlich zu sagen, es gibt irgendwie auch gemeinsame Erlebnisse, die dann nicht nur remote, sondern auch real sind. Corona-bedingt wissen wir, glaube ich, auch alle, gibt es da ein, wie hätten wir es gerne und wie hat es dann die letzten Monate ausgesehen. Aber tatsächlich ist die Idee, alle Mitarbeitenden bei uns, die neu starten, haben immer erst mal 2 Tage auch ein gemeinsames Onboarding, also wo es wirklich um Zolar, die Company geht und dass das dann auch wirklich alle gemeinsam in Berlin machen und dass sich auch alle Teams mindestens einmal im Quartal sehen und wir als Company auch 2-mal im Jahr gemeinsam unsere Erfolge feiern, und zwar einmal im Sommer und einmal zur Weihnachtszeit.
Also das heißt, ihr versucht so als Präsenzveranstaltung dann wirklich auch so Highlights zu definieren, Dinge wie auch das Wir-Gefühl und so ein bisschen das soziale Miteinander, den sozialen Kit fördern.
Absolut. Also auch ich mache mit meinem Team zum Beispiel, wann immer es geht, einmal im Quartal mindestens auch wirklich ein gemeinsames Offsite, wo wir uns einfach auch 2 Tage sehen, zusammenarbeiten. Wenn du auch sagst, wo brauchst du das vielleicht? Aus meiner Sicht teilweise wirklich bei Strategiethemen zu sagen, wo wollen wir denn im nächsten Quartal hin? Das geht remote, aber das macht natürlich da schon auch nochmal einen Unterschied, wenn man sich da 2 Tage rauszieht und das gemeinsam erarbeitet.
Und wie ist so deine Erfahrung mit mitarbeitenden Gesprächen, so dieses One-to-One-Führen? Funktioniert das? Weil da tun sich manche Führungskräfte ja oft sehr schwer mit, das virtuell zu machen. Was ist so deine Erfahrung da?
Also aus meiner Sicht funktioniert das. Ich glaube, was man sich eben bewusst machen muss, ist, dass man auch da Raum lassen muss für das Persönliche. Also was eben, klar, wenn man sich im Büro sieht, dieses wir reden auch mal 5 Minuten an der Kaffeemaschine miteinander, das passiert eben virtuell nicht. Insofern ist es, glaube ich, als Führungskraft total wichtig, genau das auch mitzunehmen und mitzubedenken und nicht zu sagen, wir reden hier die 60 Minuten oder wie lange wir auch immer haben, 100% über die unternehmens- und fachlichen Themen, sondern wir haben genau auch Zeit für die anderen Themen, die man vielleicht sonst im Büro auf natürliche Art und Weise miteinander bespricht.
Was war denn dein größter Fehler in einer Führungsrolle und was hast du daraus gelernt?
Ich glaube, mein größter Fehler war, oder das sicherlich härteste Feedback, das ich mal bekommen habe als Führungskraft, war, den Mitarbeitenden das Gefühl zu geben, dass am Ende wirklich nur die Ergebnisse zählen und nicht das Team und nicht die Leute dahinter. Mhm. Und ich glaube, da habe ich schmerzlich gelernt, wie wichtig es als Führungskraft eben ist, genau dieses Vertrauen, die Nähe, den persönlichen Austausch aufzubauen und nicht zu sagen, oder zumindest nicht das Gefühl zu geben, dass das nicht wichtig ist, solange irgendwie die Zahlen und Ergebnisse stimmen.
Das heißt, da achtest du jetzt auch ganz bewusst drauf. Dass du
da schaust. Achte ich ganz bewusst drauf, ja.
Ja, ich finde es auch manchmal faszinierend. Es gibt manche Führungskräfte, die sozusagen immer erst am Ende von einem Meeting anfangen, Smalltalk zu machen. Und wenn die es einfach nur umdrehen und am Anfang ein bisschen Smalltalk machen, dann kommt es bei den Betroffenen ganz anders an, weil die dann das Gefühl haben, hey, ich stehe als Mensch vorne und dann kommen sozusagen die Inhalte. Ne? Und was würdest du sagen, Sarah, was motiviert dich in deiner Rolle als Führungskraft am meisten? Worauf freust du dich gerade am stärksten sozusagen?
Also ich glaube, was motiviert mich als Führungskraft am meisten? Ich glaube, das ist genau auch bei mir das Teamthema, zu sagen, man schafft irgendwie als Team gemeinsam was und im besten Fall hat man dabei auch noch Spaß. Und worauf ich mich gerade freue, ist, wir haben mit Zola tatsächlich vor 2 Tagen ein komplettes Rebranding gemacht. Das heißt, unsere Marke sieht jetzt ganz anders aus als noch vor 2 Tagen und dafür zu sorgen, dass eben wirklich Zola auch zu der Marke für grüne Energie wird und wir auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage bauen. Darauf freue ich mich.
Das ist ja auch ein richtig schönes B-Hack, ne? Big Hairy Audacious Goal. Also
absolut.
Da hast du noch ein bisschen was zu tun.
Gibt es noch ein paar Dächer, wo die Solaranlage fehlt? Ja, absolut.
Ja, vielleicht ganz zum Abschluss, wenn du jungen Talenten so einen Rat geben solltest, die gerne in Führung gehen wollen, was wäre so der eine Rat, der dir jetzt gerade in den Sinn kommt?
Ich glaube, was ich total unterschätzt habe am Anfang meiner Karriere, ist, glaube ich, die Frage, mit wem arbeite ich zusammen? Also ich glaube, ich habe auch viel mehr darauf geachtet, was mache ich, was ist das für eine Company? Und ich glaube, am Ende sollte man ganz, ganz großes Augenmerk gerade als Führungskraft darauf legen, wer ist in meinem Team, wie arbeiten die zusammen und am Ende sind es genau die Menschen, mit denen man viel Lebenszeit verbringt und da ein großes Augenmerk drauf zu legen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das habe ich bei der Arbeitgeber- und Jobwahl, würde ich sagen, am Anfang systematisch unterschätzt.
Also sich die richtigen Gefährten auszusuchen für seine Expedition.
Absolut.
Sarah, vielen Dank für das Gespräch, war super spannend.
Danke dir, Sebastian. Hat super viel Spaß gemacht.